Unglaublich, aber wahr. Missiocamp 2018. Tobias Schöll spricht zum Thema, was Jesus für Gemeinden bedeutet.
Schön, euch zu sehen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Tobi Schöll aus Berlin und ich habe ehrlich gesagt großen Respekt vor euch, dass ihr jetzt gerade, wo es draußen kühler wird, ihr euch in diesen Schwitzkasten hier setzt. Aber ich finde, es lohnt sich, mit so einer Band Gott anzubeten. Vielen Dank für die Musik, die ihr macht. Das macht unglaublich Spaß mit euch. Und es lohnt sich natürlich auch, immer wieder unter Gottes Wort zu kommen und sich inspirieren zu lassen und was mitzunehmen. Behaltet das Gute, das Schlechte, was ihr hört, gebt ihr wieder getrost ab. Das gilt auch für heute, was ich erzähle. Wir haben uns gestern also angeschaut, was Jesus für diese Welt bedeutet. Wir schauen uns heute an, was Jesus für deine, für meine Gemeinde bedeutet. Und morgen geht es dann nur noch um dich und um mich als Einzelperson. Einmal die Frage, wer von euch empfindet sich als Teil einer Gemeinde oder geht relativ regelmäßig in eine Gemeinde? Mal Hand hoch. Nicht so hoch, ihr wisst. So. Okay. Für alle, die das noch nicht tun, die Empfehlung ist, sucht euch eine Gemeinde. Wenn ihr in der Nachfolge zu Jesus wachsen wollt, wenn ihr mehr über Jesus lernen wollt, wenn ihr als Menschen geschliffen werden wollt, mehr und mehr hin zum Ebenbild Gottes, dann sucht euch eine Gemeinde, die nie perfekt sein wird. Ihr könnt Gemeindehopping machen, so viel ihr wollt, ihr werdet nicht die perfekte Gemeinde finden, ihr müsst euch irgendwann entscheiden für eine Familie. Amen, das war jetzt die Predigt zum Thema. Wir wollen zusammen Bibel lesen, wir schlagen zusammen auf, auch wenn ihr keine Bibel dabei habt, aber ihr könnt mitlesen, eine Erzählung, die eher so um die Osterzeit verortet wird, Lukas 24 ab Vers 13, viele von euch kennen die Erzählung der sogenannten Emmaus-Jünger. Ich lese mal und ihr könnt mitlesen, Tobi ist so lieb und wirft die Folien immer an die Wand. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Die Situation ist, Jesus ist tot, sie geben alle Hoffnung auf, die sie hatten, das wieder zu erleben, was sie erlebt haben, diese Faszination um Jesus herum und sie gehen depressiv, melancholisch zurück in ihr altes Leben. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Und dann erklärt ihnen Jesus auf dem Weg die ganze Geschichte, warum der Messias sterben musste und welcher Prophet war es, vorausgesagt hat und so weiter. Ihr kennt die Geschichte und sie endet mit, und die nächste Folie, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Die Erzählung der Emmaus-Jünger, oft so eine Art Paradeerzählung in Sachen Seelsorge. Und die Daniela Röhm, die vor mir die Verkündigung übernommen hat, sehr viel seelsorgliche Themen angesprochen. Wunderbar. Ich bin nicht so der Seelsorge-Experte. Ich hätte es auch im Unterricht, bin da aber jetzt nicht so gut drin. Ich mag es eher ein bisschen herauszufordern und will diese Geschichte heute nicht dazu nutzen, zu erzählen, wie seelsorgerlich Jesus einen Weg mit uns geht und uns alles erzählt und so, sondern euch in eurem persönlichen Glaubensleben, aber vor allem euch als Teil einer Gemeinde oder zukünftigen Gemeinde herausfordern. Beim Lesen der Erzählung kam mir nämlich eine Frage, die mich stutzig machte, nämlich die Frage, warum haben die zwei Jünger eigentlich Jesus nicht erkannt? Also warum haben die zwei Jungs Jesus nicht erkannt? Ich meine, die kannten ihn gut, richtig gut. Ich meine, die waren jahrelang mit ihm unterwegs, die wussten, wie er drauf war, wenn er schlecht geschlafen hatte. Der wusste, wie er drauf war, wenn er die Nächte einer Hochzeit durchgefeiert hat. Die kannten seine Stimme, wenn er mit den Pharisäern diskutiert hatte, wenn er richtig sauer war und Händler aus dem Tempel geschmissen hat, wenn er Menschen liebevoll willkommen geheißen hat. Die kannten seinen Lieblingsplatz am See Genezareth. Die kannten ihn. Und trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Warum nicht? Und was hat es mit uns heute hier beim Missio Camp zu tun, mit dir und deiner Gemeinde? Meine Antwort, so wie du lebst, du selber und deine Gemeinde und unsere Veranstaltung, auch des Missio Camps, sind ein Spiegel unserer Jesus-Erkenntnis. Du, deine Gemeinde und unsere Veranstaltung sind ein Spiegel unserer Jesus-Erkenntnis. So wie wir ihn kennen, so spiegeln wir ihn wieder. Das heißt, je nachdem, welchem Bild von Jesus wir nachfolgen, je nachdem, wie wir Jesus erkannt haben, wird unsere Gemeinde, unser Leben, unsere Veranstaltung Jesus widerspiegeln. Aber zurück zu der Frage, warum? Warum haben die zwei Jünger Jesus nicht erkannt? In Vers 16 steht, es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Und ich frage mich, was hat ihnen da die Augen zugehalten? Vielleicht ihre Trauer darüber, dass alles zu Ende ist. Vielleicht ihre Hoffnungslosigkeit, dass doch keine Veränderung in der Welt möglich ist und das Böse am Ende doch gewinnt. Das Thema hatten wir gestern. Oder vielleicht auch ihr Intellekt und ihre gesellschaftliche Prägung, die ihnen überhaupt nicht zugelassen hat, daran zu glauben, dass hier jemand mit ihnen läuft, den sie vor ein paar Tagen noch beerdigt hatten. Vielleicht auch ihre religiöse Tradition, in der sie groß geworden sind, die ihnen gelehrt hat, dass es Auferstehung nicht geben kann. Und was ist mit mir, was ist mit dir? Ich unterstelle dir mal und mir, meistens denken wir wissen schon, wer Jesus ist. Auch viele Christen meinen, sie wissen, wer Jesus ist oder wissen, wie Christsein geht. Vielleicht geht es dir genauso, dass du, ich bin ja irgendwie darin groß geworden, ich bin konfirmiert, ich weiß schon Bescheid. Und so geht es mir auch. Und es dachten die zwei Emmaus-Jünger auch, dass sie Jesus kannten, aber sie haben ihn nicht erkannt. Also was ist mit uns? Ich persönlich kenne Jesus seit meiner Kindheit. Die meisten Erzählungen über Jesus, die hingen mir irgendwann zum Hals raus, weil ich sie ständig erzählt bekommen hatte und auswendig kannte. Und sobald der Jungscharleiter angefangen hat, die ersten Sätze, ich wusste Bescheid, welche Geschichte das war. Und im Rallye-Unterricht war ich der, der Bescheid wusste. Ich hatte schon keine Lust mehr auf die Geschichten. Und mein Bild von Jesus wurde durch meine Eltern geprägt, durch Leiter in der Jungschar, in der Jugendarbeit, Teenkreis, Jugendkreis, Kinderkirche. Und es passiert mir, dass wenn ich mir versuche, Jesus vorzustellen oder einfach an ihn denke, dass bestimmte Bilder von Jesus in mir aufpoppen, die ungefähr so aussehen. Kennt das jemand? Ja? Stellt sich jemand von euch Jesus ungefähr so vor? Das ist ja komisch, ne? Es ist ein Jesus mit immer weißen Klamotten, trotz all dem Staub der Straßen. Da war nicht eine Straße asphaltiert. Ne? Und der hat immer weiße Klamotten an. Ich kenne Jesus nie in grün. Ja? Jesus hat immer von Schauma frisch gewaschene Haare, gepflegten Bart, ja, trotz all der anstrengenden langen Tage, die oft kein Ende hatten. Immer saubere Hände, gute, ja, ihr müsst mal auf die Finger achten, ja, gut manikürt. Trotz Kontakt mit unzähligen Kranken. Und am Kreuz müssen wir darauf achten, Männer achten dafür drauf, offen durchtrainierter Body am Kreuz. Ja? Ich habe noch nie einen dicken Jesus gesehen. Am Kloster Volkenroda, letzte Woche, hatte Jesus ein Bäuchlein. Ich will mich nicht lächerlich machen, es geht darum, welches Bild wir von Jesus projiziert bekommen und in uns tragen. Und ja, vielleicht sah Jesus so aus. Wahrscheinlich dunkler, war ja kein Deutscher. Wobei heute Deutsche auch sehr divers sind. Aber vielleicht sah Jesus auch ganz anders aus, vielleicht eher so. Hat sich jemand Jesus schon mal so vorgestellt? Mal Hand hoch. Welcher kam deiner Vorstellung ähnlich? Okay, der Rechte. Würden wir Jesus nachfolgen und ihm von Herzen Loblieder singen und Liebeslieder singen, wenn er so aussehen würde? Ich weiß es nicht. Und die Frage ist, welche Bilder kommen dem Jesus näher, den die Bibel uns zeichnet? Und welches Bild spiegeln wir als Personen und als Gemeinden wider? Sind wir immer schön sauber oder sind wir dreckig durch den Kontakt mit Schmutzigem? Oder halten wir uns immer schön raus, weil wir uns nicht schmutzig machen wollen? Haben wir immer ein liebevolles Lächeln auf dem Gesicht oder haben wir auch vor Wut, vor Ungerechtigkeit verzerrte Gesichter? Wenn uns diese Scheiße im Mittelmeer aufregt und manche populistischen Medienkampagnen oder was uns immer auch aufregen kann. Sind wir wohl genährt als Gemeinden oder unser Sparkonto oder mager, weil wir anderen abgegeben haben? Haben wir immer ein jugendliches Gesicht ohne Falten oder sieht man uns an, dass wir Leid mit anderen getragen haben? Klar ist, beide Bilder sind falsch, historisch. Und dennoch sind beide Bilder richtig. Denn sie zeigen Jesus, wie er auch ist. Sie zeigen Jesus, wie er auch ist. Ja, er ist der Einfühlsame. Er ist der Seelsorger, der Begleiter, der mir vergibt, der Liebhaber meines Herzens, der ohne Sünde ist, der Heilige, rein, schön. Doch er ist mehr. Er ist derjenige, der sich mit den Armen und Unterdrückten gleich macht. Er ist derjenige, der die Unberührbaren berührt. Er ist derjenige, der die Frommen und Mächtigen provoziert. Er ist derjenige, der unendliches Leid trägt und der im Kreuz so kaputt aussah, dass man ihn nicht mehr anschauen wollte. Und Jesus ist noch mehr. Er ist der Mächtige, der einfach so Kranke heilt, Dämonen austreibt, einfach Sünde vergibt und zerstörerische Mächte in diese Welt besiegt und den Satan die Dreckschleuder einfach rauskickt aus dieser Welt, wo er sein Unheil treibt. Und er ist derjenige, der uns und dich und mich dazu beruft, das zu tun, was er getan hat. Jesus sagt zu seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt in Johannes 20, 21, und das ist ein Vers, den ihr vielleicht kennt oder auch nicht. Ich habe den oft überlesen, weil er keine Bedeutung für mich hatte und inzwischen so wichtig geworden ist. Da steht: Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Da sagt er zunächst seinen Jüngern: Wie mich oder wozu mich mein Vater gesandt hat, zu demselben sende ich jetzt euch. Jetzt, wozu wurde Jesus gesandt? Er selbst sagt es in seiner allerersten Mini-Predigt. In Lukas 4 lesen wir das. Er ist in seiner Heimatsynagoge in Nazareth. Er war bis dahin eigentlich relativ der normale Jesus eben von nebenan, nicht groß in Erscheinung getreten. Und das ist sein erster richtiger Auftritt. Er geht nach vorne und liest wahrscheinlich sehr bewusst aus der Jesaja-Rolle. Und er liest die ersten Sätze und für alle ist sofort klar, sie kennen die Sätze wahrscheinlich auswendig, weil es das ist, worauf viele hinfiebern. Und er liest dann Folgendes vor: Der starke Gottesgeist, der Heilige Geist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung. Den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft und die Niedergestoßenen in die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Jahr der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Jesus setzt sich wieder hin. Die Menschen in der Synagoge kennen Jesus. Sie kennen, was er vorgelesen hat, aber sie merken, es ist was anderes. Da hat jemand diese Aussagen in einer Autorität vorgelesen, die sie vorher nicht kannten, und sie starren ihn an und Jesus steht auf und sagt sinngemäß: Und das passiert jetzt durch mich. Dieses Wort wird erfüllt vor euren Ohren. Und dann macht Jesus in den nächsten 3 Jahren nichts anderes, als das umzusetzen. Und dort, wo er ist, entsteht eine neue Wirklichkeit, eine neue Realität und Menschen erleben das und sehen das, spüren das, hören davon und sind fasziniert davon und fragen sich, wie das sein kann, dass hier eine neue Wirklichkeit in diese Welt hineinbricht. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu dem ich mein Vater auf diese Welt gesandt hat, zu dem sende ich euch. Das ist euer Auftrag, dasselbe zu tun wie ich. Und jetzt können wir diesen Auftrag ausführen? Jetzt sagen manche, nein, es war ja für die Jünger damals. Er hat erst die 12 losgeschickt mit diesem Auftrag, noch vorher, bevor er gestorben ist, wie im Praktikum. Dann hat er 70 dazu berufen. Und in Markus 16, nachdem er wieder auferstanden war, sagt er: Die Zeichen derer, die an mich glauben, werden sein. Sie werden fremden Sprachen sprechen, werden Kranken die Hände auflegen, sie werden gesund werden und so weiter. Da steht nicht die Zeichen der 12, steht nicht die Zeichen der 70, da steht die Zeichen derer, die an mich glauben. Dieser Auftrag gilt uns allen. Und wir können diesen Auftrag nur ausführen, wenn wir Jesus auch als denjenigen kennengelernt und erkannt haben, der all das getan hat. Und wenn wir darauf vertrauen, dass er es auch heute noch kann und tun will. Und die Emmaus-Jünger konnten Jesus erst als den Auferstandenen erkennen, als sie ihn als den Auferstandenen kennengelernt haben. Also ist die Frage: Kennen wir Jesus auch als den Heiler? Kennst du Jesus als denjenigen, der gesund machen kann, körperlich, seelisch oder geistlich? Kennen wir Jesus als den Befreier aus Unterdrückung, aus tatsächlicher Unterdrückung, politischer oder seelischer oder geistiger? Kennen wir Jesus als den Vergeber von Schuld? Kennen wir ihn als denjenigen, der großzügig Gottes Zuwendung, seine Gnade, seine Liebe ausruft? Wir könnten Jesus als den kennen. Doch wenn es so ist und wir nach Johannes 20, 21 denselben Auftrag haben wie er und wir ihn auch so ganzheitlich kennen und erkannt haben, warum heilen wir dann nicht mehr in seinem Namen? Warum rennen die Menschen in Esoterikmessen, die voll sind, auf der Suche nach Heilung und ganzheitlicher Berührung und nicht zu uns in die Gemeinden? Und wenn das so ist, warum horten wir dann ängstlich unser Geld auf unseren Sparkonten und retten damit nicht Unterdrückte und führen sie in die Freiheit? Und wenn es so ist, dass wir ihn als ganzheitlich erkannt haben, warum leben wir dann nicht Gottes großzügige Zuwendung? Und laden alle Menschen mit offenem Herz zu uns in die Gemeinde ein, egal ob deren Ehe gescheitert ist, ein- oder zweimal, oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Warum leben wir so oft nicht Jesusgemäß? Ich habe darauf keine allgemeine Antwort. Ich kann euch nur sagen, warum ich das nicht tue. Meine Antwort lautet, weil ich zu bequem bin. Weil ich oft zu feige bin. Weil ich oft lau bin und viel zu wenig Liebe empfinde für Menschen um mich herum. Weil sie mir egal sind. Genug zu tun mit meiner Familie, meinen Kindern. Weil ich Jesus oft nicht glaube und vertraue, dass er wirklich das tut, was er zugesagt hat. Und mich finanziell zum Beispiel versorgt. Und weil ich häufig ein Bild von Jesus nachfolge, das ihn sehr einseitig wiedergibt. Ich kenne Jesus, ja. Wie die Emmaus-Jünger auch, aber ich habe ihn noch nicht als den völlig erkannt, der er wirklich ist. Die Jünger haben Jesus am Ende erkannt, wörtlich, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Sie erkannten ihn als der, der er war und von da an haben sie diese Welt verändert. Und es wird Zeit, dass wir als einzelne Jesus-Nachfolger, aber auch als Gemeinden in Deutschland wieder neu die Augen geöffnet bekommen, um Jesus zu erkennen als der, der er ist in seiner Ganzheit. Und dieser Prozess ist nicht neu, der wird auch nie abgeschlossen sein, aber er muss immer und immer wieder passieren. Und das passiert immer dann, wenn wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind. Eine Gemeinschaft mit ihm haben, wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und ich lade euch neu darauf ein, euch auf diese Gemeinschaft mit Jesus einzulassen. Ohne das Bild in euch zu tragen, dass ihr denkt, ich weiß eh schon, wer du bist. Sondern Mut zu haben, zu sagen, Jesus, die Bibel erzählt, dass du auch noch anders bist und ich möchte dich auch so kennenlernen. Und wenn das der Auftrag ist, den du an uns, ins Gemeinde oder mich hast, dann will ich auch die Sachen anschauen, die mir vielleicht schwerfallen. Erlaub Jesus doch, dir neu die Augen aufzumachen für seine Wirklichkeit. Denn dein Bild und mein Bild von Jesus, egal wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind, ist immer noch einseitig und schräg. Bitte Jesus, ihn neu sehen und erkennen zu dürfen. Vielleicht hast du mit manchen Sachen intellektuelle Schwierigkeiten, wo du sagst, das verstehe ich einfach nicht, wie er so auch sein kann. Bitte ihn neu verstehen zu dürfen. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit der Art und Weise, wie manche andere Geschwister von dir mit einer Seite von Jesus umgehen. Dann schau doch, wie du mit dieser Art und Weise von Jesus umgehen kannst. Und lass die es so machen. Wir sind dazu beauftragt, dasselbe zu tun wie er, Kaputtes zu heilen, Gefangene zu befreien, Schuld zu vergeben. Übrigens, Jesus völlig autonom. Ihr kennt die Geschichte, als vor Jesus die Freunde ihren gelähmten Freund runterlassen. Und Jesus einfach so, da gibt es in dem Fall kein Bekehrungsgespräch, keine Buße, gar nichts. Und Jesus sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Bums. Und die Leute konnten es nicht glauben, dass Jesus wirklich die Macht hat, das zu tun. Und hat er nur, damit die Leute glauben, dass er wirklich Sünde vergeben kann, hat auch noch gesagt, komm, dann steh auch auf und geh nach Hause. Damit Leute sehen, dass er in dieser Autorität ist. Lass uns Reich Gottes verkünden und sagen, dass es nahe ist und es sichtbar werden lassen durch die Zeichen und Wunder, die um uns herum passieren. Und wie wir mit Menschen umgehen und sie lieben. Nämlich ohne Bedingungen. Sie müssen sich nicht erst ändern, damit sie die Schwelle zur Gemeinde übertreten dürfen. Damit sie zu unserer Freizeit dazukommen dürfen. Ohne Bedingungen zu lieben. Jetzt, welchen Aspekt findest du dabei am schwersten? Ist es heilen? Ist es andere lieben? Welche Aufgabe nehmt ihr als Gemeinde überhaupt nicht oder nur sehr wenig wahr? Gefangene befreien? Den Armen gleich werden? Reich Gottes denen verkünden, die noch nie vom Reich Gottes gehört haben? Wo sind wir, wo seid ihr über die Jahre durch die Tradition einseitig geworden und wo müssen wir auch für Jesus Buße tun, dass wir manche dieser Aufträge so lange vernachlässigt haben, weil wir ihn nur so einseitig wahrgenommen und andere Seiten von ihm abgelehnt haben. Wir sind an diesem Auftrag aus Johannes 20:1 in der Vergangenheit gescheitert und es wird auch in Zukunft immer wieder so sein, doch es wird Zeit, dass wir mehr und mehr unseren Blick ganzheitlich auf Jesus werfen. Und wir brauchen dazu unsere Geschwister aus allen anderen Konfessionen. Wir brauchen Menschen aus der katholischen Kirche, die oft einen anderen Blick auf Gott, den Vater, haben. Wir brauchen Geschwister aus dem charismatischen Bereich, die viel öfter gewohnt sind, mit den Gaben des Heiligen Geistes umzugehen. Und wir brauchen die Menschen, die Luther-Fans sind, die von der Gnade Jesus begeistert sind. Wir brauchen einander. Und wir müssen Versöhnung leben, denn wie sollen wir von Vergebung als Christen in dieser Welt erzählen, wenn wir nicht mal mit unseren Geschwistern versöhnt sind? Oder wenn wir mit unseren Nachbarn oder unseren Kollegen am Arbeitsplatz nicht klarkommen? Wie wollen wir um Heilung für andere anfangen zu beten, wenn wir selber uns nicht trauen, Gebet zu empfangen, weil wir denken und dann sehen Leute, dass ich krank bin oder ein Problem habe? Wie wollen wir dann Jesus als den Heiler verkünden? Wie wollen wir von Befreiung reden, wenn wir selber doch oft so gefangen sind in alten Mustern und uns nicht trauen, Neues auch reinzulassen in unsere Gemeinden? Wie will ich Fremde lieben, wenn ich nicht mehr meinen Bruder, meine Schwester, meiner Familie irgendwie lieben kann oder die Gemeinde 500 Meter um die Ecke? Der Auftrag von Jesus ist eine Herausforderung und ein Privileg zugleich. Ich meine, was gibt es Geileres, als einen Auftrag zu haben, fangt an, Menschen zu vergeben, dass ihre Schuld nicht länger auf ihnen bleiben muss. Was gibt es Besseres, als ihnen zu sagen, es gibt jemand, der kann dich heilen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt und heute tut, aber wenn dann am Ende, wenn er wiederkommt, auf jeden Fall. Und wir können jetzt schon mal dafür beten. Was gibt es Besseres, als sich zu involvieren in Befreiungsbewegungen von Sklaverei oder auch wo Menschen in dämonischen Mächten gefangen sind? Was gibt es Besseres, als einen Auftrag zu haben, zu lieben? Kein kleiner Auftrag. Es ist kein geringerer, als dadurch bei dem mitzumachen, was Gott in dieser Welt tut. Nämlich sein Reich sichtbare Realität unter uns werden zu lassen. Und deshalb brauchen wir das alles auch nicht allein zu tun, sondern wir brauchen eine Gemeinschaft, die wir oft Gemeinde nennen. Menschen, die diese Vision Gottes teilen, mit denen wir uns mutig Schritte trauen zu gehen, vielleicht mal schüchtern anfangen, um Heilung zu beten oder ganz neu Gastfreundschaft leben und Leute willkommen heißen, ob das enge Freunde sind oder Fremde. Wer von euch hat schon mal zum Geburtstag Menschen eingeladen, die er nicht leiden kann? Ja, sehr gut, cool. Ja, die könnt ihr fragen, wie es war. Ja, ob ihr sie danach immer noch nicht leiden konntet. Wer ist schon an die Hecken und Zäune und hat Menschen eingeladen, die auf der Straße leben, weil die vielleicht abgesagt haben, die ihr eigentlich eingeladen habt? Wenn wir diese Dinge tun, die Jesus auffordert zu tun, werden wir plötzlich sichtbar als eine neue Realität, als eine revolutionäre Kraft in dieser Welt. Lass uns also wieder neu erkennen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und in seinem Auftrag, Gemeinde zu sein, den wir gemeinsam vergeben, heilen, befreien, verkündigen, verschwenderisch lieben. Der Auftrag ist sehr klar. Die Frage bleibt, traust du dich? Und ich möchte dich einladen zu einem kleinen Experiment. Ich habe heute Nachmittag schon von einem Bild erzählt, das stammt nicht von mir, sondern von einem Pastor, der leider nicht mehr lebt, John Wimber, der das Bild geprägt hat, der sagte ja den Satz, Faith is spelled R-I-S-K. Glaube wird mit Risiko buchstabiert. Und er sagte, stell dir mal vor, du stehst auf einem 10-Meter-Brett. Ich habe heute mit der 5-Meter-Brett gesagt, das Bild ist falsch. 10 Meter, wer von euch war schon mal auf einem 10-Meter-Brett? Okay, sehr mutig. So, stell dir vor, ihr steht da oben, ziemlich hoch, höher, von oben sieht es immer höher aus als unten. Gott steht unten und sagt, spring. Und du denkst, ja, kein Problem, gehst nach vorne und merkst, kein Wasser drin. Dann sagst du, ja Gott, mach jetzt mal Wasser rein, dann springe ich. Dann sagt Gott, nee, spring erst mal, mach ich Wasser rein. Ich wiederhole mich mit dem Bild, ich erzähle es gerne, weil es so eindrücklich ist, weil es heißt, Risiko zu gehen und Gott zu vertrauen. Wenn du in dem alles, was du tust, in der Gemeinde, in deiner Jesus-Nachfolge, wenn das immer safe ist, weiß ich nicht, in wie viel Vertrauen darin noch steckt, dass du gehst. Und ob das alles du bist, was du darin tust. Und das ist sehr beschämend, was ich für mich erzähle. Ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren zum ersten Mal wirklich geteilt. Also nicht ein Feschbarbrot auf der Wanderung, ja. Sondern wir hatten eine Familie aus der Gemeinde, hatten Jugendlichen aus Syrien aufgenommen, und zwar Winter, und der hatte keine Pullover. Es war kalt. Und ich weiß, ich bin jetzt nicht der Shopping-Fan, ich hatte 6 Pullover. Und dann hätte ich ihm jetzt einfach einen geben können. Ich dachte mir, nee, ich will ihn wertschätzen und komm, ich teile meine Pullover. Da fand ich mich schon ziemlich cool. So. Und da war jetzt da ein, wie mache ich das, suche ich ihm die aus oder nicht? Ich sagte, komm, ich gebe ihm alle meine 6 und sage ihm, kannst du 3 aussuchen. Jetzt war da auch mein Lieblingspullover dabei, den ich eigentlich immer trage. Weiß nicht so genau. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt habt ihr noch einmal mal lieb. Wo ist denn das Problem? Ja? Und gib ihm doch das Beste, was du hast. Das fiel mir echt schwer. Und dann, nee, ich will ihn wertschätzen. Dann habe ich alle meine 6 Pullover ihm gebracht, habe gesagt, kannst du 3 aussuchen, gibst mir die anderen 3 zurück. Ein paar Tage später kommt er zurück, gibt mir 2 Pullover. Gut, jetzt haben wir uns vielleicht kommunikationstechnisch noch nicht so gut verstanden, ja. Und ich merkte, jetzt hat er halt 4, ich 2, also jetzt hat er inzwischen mehr wahrscheinlich, ja. Und ich hatte 2, jetzt bin ich reich, ich kann mir jederzeit wieder 6 Pullover kaufen, ja. Aber ich merkte, wie schwer mir das fiel und dachte, ja, jetzt hat er, also dein Lieblingspullover war auch noch dabei, ja. Jetzt hat er 4 Pullover, ich 2, ja. Das ist peinlich, finde ich, ja. Ich meine, lustig zu erzählen, aber das heißt springen, zu vertrauen, dass Gott mich dennoch versorgt. Und dass, wenn ich gebe, ich dadurch nicht ärmer werde, sondern er mich versorgt. Ich möchte einladen zum Experiment. Wenn ihr möchtet, steht mal bitte kurz auf. Ihr dürft euch dann in aller Freiheit auch wieder setzen, wenn ihr wollt, aber steht mal bitte erst auf. Es ist ganz, ganz simpel. Es kann dadurch aber was passieren, was wir nicht vorhersehen können, weil du vielleicht springst. Ja. Ich lade euch gleich ein, ihr nehmt einen ordentlichen Stand ein, aber so ein bisschen hüftbreit stehen, ja, ganz bequem, ihr habt einen sicheren Stand. Ihr könnt dann gleich die Hände öffnen, wenn ihr wollt, als symbolisch, dass ihr sagt, ich lasse mich beschenken von Jesus. Und dann seid ihr eingeladen, gleich die Augen zu schließen, wenn ihr das möchtet. Und dann mache ich nichts anderes, als zu sagen, komm, Heiliger Geist. Denn wer aufgepasst hat, als Jesus erzählt hat in Lukas 4, wozu er gesandt hat, sagt er, der Geist Gottes ist auf mir und er hat mich gesalbt. Alles, was Jesus getan hat, hat er ausschließlich aus der Kraft des Geistes getan. Nicht aus sich selber raus. Er war kein Superman. Sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir also den Auftrag leben wollen, den Jesus für uns hat, brauchen wir eine neue Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und wenn ihr das möchtet, dann sind wir dann einfach still und warten einfach mal 2-3 Minuten in aller Stille. Und ich werde vielleicht nochmal wiederholen, komm, Heiliger Geist. Weil ihr merkt, meine Gedanken gehen spazieren. Ach ja, stimmt, es ging ja um Heiligen Geist. Und dann gucken wir, was passiert. Wir schreiben ihm nicht vor, was er tun soll. Und wenn du ihm erlaubst, sag, komm, Heiliger Geist, darfst du es tun und machen, was du willst, dann springst du. Und du guckst, wie du landest. Es kann sein, es sind 3-4 unglaublich langweilige Minuten, nichts passiert. Okay, Gott ist nicht verfügbar. Es kann sein, dass Gott dir aber auf eine Art und Weise begegnet und sich dir neu vorstellt und dein Bild verändert, weil du ihn vielleicht körperlich erfahren darfst oder emotional oder du geistig erfrischt wirst. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Wenn du das nicht möchtest, bist du jetzt völlig frei, dich einfach wieder hinzusetzen und gucken, was bei anderen vielleicht passiert oder auch nicht. Ja? Fühl dich bitte ganz frei. Wer aber mitmachen möchte, 10 Meter Brett, wir stehen oben, Gott fragt, hast du Lust zu springen? Du stehst vorne an der Kante, ich lade dich ein, Hände zu öffnen, Augen zu schließen. Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns wertschätzt, mit einem Auftrag in diese Welt dein Reich sichtbar werden zu lassen. Und wir brauchen eine Korrektur von dem Bild, das wir von dir haben, Jesus, weil wir einseitig sind. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst in deiner Kraft und uns begegnest. Komm jetzt, Heiliger Geist. Und wenn du möchtest, kannst du im Herzen sagen, komm, Heiliger Geist. Und jetzt warten wir. Komm, Heiliger Geist. Begegne uns neu. Manche von euch erleben vielleicht, dass die Hände kribbeln oder sie nicht mehr so ordentlich stehen können. Keine Sorge, Gott ist gut. Lass ihn einfach machen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Danke für deine Gegenwart. Wir brauchen mehr von dir. Und Jesus, ich bete jetzt, dass dein Geist in uns eine neue Lust und Neugier schenkt auf dich, wer du bist. Und dass wir nicht mehr länger denken, wir wissen schon Bescheid und kennen dich, sondern dass du in uns eine Sehnsucht und Leidenschaft nach dir erwächst, dich neu zu entdecken und was du noch für uns parat hast und wie du mit uns in dieser Welt wirksam sein möchtest, damit der Tod vom Leben überwunden wird und dass Schönheit das hässliche Gesicht dieser Welt überwindet und dass Liebe Hass überwindet und dass Versöhnung Streit überwindet und dass Friede Gewalt überwindet. Und dass Gemeinschaft Einsamkeit überwindet. Herr Geist, schenk uns Mut, das zu tun, wozu du uns beauftragt hast. Amen. Danke für euren Mut. Vielleicht war es ganz langweilig für euch, ja, war jetzt mal nett. Ich empfehle euch das als eine mögliche geistliche Übung, auch gerne zu Hause. dass er einfach in Stille vor Gott kommt und ihm nicht vorschreibt, was jetzt passieren soll, sondern offen seid für das, was er vielleicht für euch parat hat. Und auch wenn ihr nichts erlebt, könnt ihr das Bild im Kopf haben, dass ihr der Ton seid und ihr setzt euch auf die Töpferscheibe Gottes und erlaubt ihm jetzt einfach mal an euch rumzutöpfern. Und das kann manchmal erfahrbar sein und es ist häufig nicht. Aber wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dann könnt ihr gewiss sein, dass Gott anfängt an uns zu arbeiten und uns formt mehr und mehr zu seinem Bild.
Tobias Schöll sprach auf dem Missio-Camp 2018. Mehr vom Missio-Camp gibt's auf missio-camp.de.